Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von AgrarScience Wissen Kompakt, dem Podcast der HBLV Raumberg-Gumpenstein. Ich bin Andreas Stein wieder und nehme Sie heute mit auf eine Reise durch 30 Jahre Vegetationsmanagement und nachhaltige Begrünung. Was als visionäres Rekultivierungsprojekt begann, hat sich heute zu einem europaweiten Standard entwickelt. Gemeinsam mit drei ausgewiesenen Experten blicken wir auf zentrale Entwicklungen zurück, sprechen über erfolgreiche Rekultivierung in Hochlagen und in Talräumen und werfen einen spannenden Blick in die Zukunft. Wo geht die Reise in Zeiten von Biodiversitätskrise und Renaturierung hin? Wie spielen Rekultivierung und Renaturierung zusammen? Welche Beiträge leisten die Forschung, aber auch die Bäuerinnen und Bauern? Machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Kommen Sie mit. Mein erster Podcast-Gast ist der Leiter des Instituts für Pflanzenbau und Kulturlandschaftsforschung an der HBLV Raumberg-Gumpenstein, Dr. Bernhard Krautzer. Er ist Spezialist für standortangepasste Begrünung, Grünlandmanagement und Wildpflanzenvermehrung und Zucht. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im alpinen Raum und genau diese Erfahrung, über die möchten wir heute sprechen. Lieber Bernhard, herzlich willkommen im Podcast.
Herzlich willkommen, danke für die Möglichkeit, hier ein bisschen, aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Lieber Bernhard, du hast über Jahrzehnte hinweg das Vegetationsmanagement mit deiner Forschung und Umsetzungsarbeit begleitet. Was waren aus deiner Sicht die wichtigsten Meilensteine und Entwicklungsschritte?
Ja, man muss vielleicht rückblickend sagen, dass es diese Vegetationstechnik in dem Sinn eigentlich als Disziplin noch gar nicht so richtig entwickelt gegeben hat. Vielleicht dazu, gerade zur Erklärung, um was es dabei geht. Es geht dabei eigentlich um eine Kombination zwischen technischen Maßnahmen und den richtigen Materialien, um auf diesen Flächen, und das sind Flächen, die hauptsächlich im Landschaftsbau anfallen, aber durchaus auch im landwirtschaftlichen Umfeld, um auf diesen Flächen dann wieder eine anhaltende, dauerhafte Begrünung mit passenden Materialien zu ermöglichen.
Warum nehme ich da nicht einfach eine Standard-Hausgartenmischung und bringe die auf beispielsweise auf einer Skipiste an, die neu angelegt wurde?
Da sind wir genau bei dem Problem. Ich kann das vielleicht kurz erklären. Wir haben in den 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ganz eine große Erschließung gehabt des Alpenraums, hauptsächlich für touristische Zwecke, Skipisten, Bauten. Da sind es sind tausende Hektar an Fläche entstanden, die mit komplett unadäquaten Methoden eigentlich gestaltet worden sind. Da bist mit dem Caterpillar reingefahren, hast Bereiche gesprengt und alles, was an natürlicher Vegetation aufgebaut wurde über Jahrtausende, hast innerhalb von 2-3 Wochen zerstört. Dann hat man gesagt, na gut, dann nehmen wir einfach das an Materialien, was es gibt. Das sind Grünlandmischungen aus den Talbereichen und die hat man dann oben auf 2000 Meter ausgebracht und ist nicht gewachsen. Dann hat man gesagt, na gut, dann müssen wir das halt durch entsprechende Düngemaßnahmen und Ähnliches fördern. Und auch das hat nicht funktioniert. Und aus dem Nichtsfunktionieren heraus ist dann dieses ökologische Verstehen entstanden. Moment, man muss erstens einmal das, was die Natur von Natur aus dort also bereitstellt, sichern, erhalten.
Das heißt, ich halte die Pflanzen, die vor Ort sind, wenn ich eine neue Piste anlege.
Wo es möglich ist, richtig. Also die alte Vegetation, die Soden auf die Seite tun, Humus und wenn es nur 5 Zentimeter sind, mit dem Bagger, mit der Schaufel zusammenkratzen, deponieren, dann habe ich wieder ein Material zur Verfügung, das einmal prinzipiell die Standortsverhältnisse sehr positiv beeinflusst. Im Regelfall habe ich aber dann zu wenig zur Verfügung, um flächendeckend zu begrünen. Und da ist dann der zweite Schritt, die zweite Innovation gekommen. Nämlich, wenn ich dem Standort das gebe, was auf diesem Standort eigentlich heimisch ist, sprich also jetzt Subalpine, Alpine, Gräser, Kräuter, Leguminosen, dann erziele ich ganz andere Effekte und eine ganz andere Nachhaltigkeit.
Was verstehst du unter andere Effekte und was verstehst du unter ganz andere Nachhaltigkeit?
Das sind dann Flächen, die über Jahrzehnte erosionsstabil sind, in Hochlagen ein ganz wichtiger Aspekt. Kurzfristig kann ich mit Technik was machen, aber langfristig ist es die Vegetation, die sichert. Und wenn diese Vegetation vom Standort ist oder auf die Standortsbedingungen passt und die entwickelt sich dann aus den Saatgutmischungen mit den richtigen Begrünungstechniken sehr schnell, dann habe ich wieder stabile Verhältnisse, habe ich geringe Folgepflege und geringe Kosten. Und das ist eigentlich das, warum in den Hochlagen sich, sage ich mal, dieser, ich würde jetzt sagen, Stand der Technik, den wir hier zusammen hauptsächlich auch mit der Landesanstalt in Rhin kreiert haben, so durchgesetzt hat. Und weil es in den Hochlagen eben so extrem ist, sprechen wir hier ein bisschen von der Königsdisziplin.
Wie ist dann weitergegangen? Du hast dann gesagt, man hat versucht, standortgerechte Pflanzen wieder auszubringen. Die muss ich ja auch irgendwo produzieren.
Genau, das war der erste Schritt, dass wir gesagt haben, ich kann ja nicht diese subalpinen Arten händisch besammeln und ausbringen. So viel Saatgut kann ich hier gar nicht gewinnen. Ich muss das also eigentlich mit landwirtschaftlichen Methoden in den Niederungen machen. Und das haben wir dann entwickelt, diese Methoden, diese Möglichkeiten, und es hat funktioniert. Und dann ist bei uns dieser Aha-Effekt eingetreten. Wenn das unter so extremen Bedingungen funktioniert, funktioniert es selbstverständlich auch in den tieferen Lagen im Landschaftsbau. Und dann haben wir eben begonnen, hier sehr viele unterschiedliche Methoden, Techniken zu entwickeln, aber eben auch parallel dazu die entsprechenden Materialien auf der einen Seite zu suchen, wo sie auf Standorten vorhanden waren, aber auf der anderen Seite dann selbst zu produzieren.
Das heißt, ihr habt dann Pflanzen gesammelt in unterschiedlichen Ökosystemtypen, aus unterschiedlichen Ökosystemtypen, habt diese Pflanzen auch dann weiter gezüchtet, vermehrt, Basisvermehrung betrieben, und das ist dann an die Saatzucht gegangen, die dann sozusagen mit Bäuerinnen und Bauern gemeinsam in die größere Vermehrung gegangen sind. War das so?
Das war so. Man muss es aber in ein bisschen einen größeren Kontext setzen, weil da geht es dann auch schon um, sage ich mal, naturschutzfachliche Zielsetzungen. Da geht es auch um Biodiversitätserhalt und Förderung. Da geht es auch darum, dass man die genetische Integrität praktisch dieser Arten, wie man sie auch hier sieht, des österreichischen exzessiven Grünlandes zuerst einmal sammelt. Das wird bei uns in der Genbank, wir haben also parallel dazu eine Genbank aufgebaut, wo das Ganze gesichert wird, und dann Verfahren entwickelt, wie man das produzieren kann. Und mit diesem Know-how sind wir dann an diese Kärntner Saatbau als Firma, die die kommerzielle Umsetzung macht, aber auch an Landwirte herangetreten und haben mit ihnen gemeinsam dann auch die Produktion aufgebaut, Saatgutmischungen entwickelt und auch Konzepte entwickelt, wie man dann diese Mischungen unter unterschiedlichen Verhältnissen dann eben wieder in der Kulturlandschaft integrieren kann.
Bevor wir über die Technik noch ein bisschen reden, ihr habt ja ein Zertifizierungssystem im Hintergrund aufgebaut, weil das notwendig auch war. Wie schaut das aus?
Das ist ganz wichtig. Also schauen wir uns die Margerite an. Da gibt es Saatgut im Handel, in irgendwelchen Blumenmischungen, produziert in Neuseeland, produziert in Frankreich, in Polen, von schon der gleichen Art, aber in einer komplett anderen genetischen Zusammensetzung. Und das ist Bewahren der genetischen Integrität. Und das muss man in Österreich sogar Naturraum bezogen sehen.
Also, was ist ein Naturraum?
Ein Naturraum ist zum Beispiel die böhmische Masse, ja, also Wald- und Mühlviertel. Da hast du saure Standorte, eher kühlere, trockenere Lagen. Du hast das Alpenvorland zum Beispiel, das ist nährstoffreicher, niederschlagsreicher. Du hast das inneralpine Gebiet, in dem wir uns hier befinden. Und je nachdem hat sich auch die Genetik unterschiedlich entwickelt. Und mit der unterschiedlichen Genetik haben sich ja auch über die Jahrhunderte, Jahrtausende zum Beispiel Insektenpopulationen in einer Koexistenz entwickelt, und das muss zusammenpassen. Und das passt nur dann zusammen, wenn die Insekten im Naturraum auch die Genetik aus dem Naturraum dann auf diesen extensiven Flächen zur Verfügung haben. Und da vielleicht nur ganz kurz, wir haben in Österreich in den letzten 60 Jahren fast 900.000 Hektar an Extensivgrünland verloren. Und wir suchen nach Möglichkeiten, hier so wertvolle Grünlandpflanzengesellschaften wieder in die Kulturlandschaft, auch in die Agrarlandschaft zu reintegrieren.
Über das werden wir noch kurz reden. Vielleicht jetzt wechseln wir ein bisschen zur Technik. Ihr habt ja auch einiges gelernt, wie man technisch sozusagen umgeht mit dem Standort, wo Rekultivierung betrieben wird. Was kannst du uns dazu kurz mitgeben?
Kurz mitgeben, dass man hier vom technischen Ansatz her, wie gesagt, Vorhandenes sichern muss, dass man natürliche Bodenschichtungen beim Abtragen und Wiederaufbau von Boden entsprechend berücksichtigt. Wir arbeiten nicht mehr mit dem Caterpillar, wir arbeiten mit dem Schaufelbagger. Das Ganze ist zwar teurer in der Umsetzung, aber notwendig. Wir schauen, dass wir bei jedem Begrünungsverfahren adäquaten Erosionsschutz haben, wo er notwendig ist. Und was das Technische betrifft, haben wir natürlich auch in den letzten Jahren viele Eingriffsmöglichkeiten entwickelt, wo man unter unterschiedlichsten Situationen, nicht nur im klassischen Landschaftsbau, auch was machen kann.
Ist das irgendwo niedergeschrieben?
Ja, da gibt's Gott sei Dank viele Veröffentlichungen. Nur das ist natürlich zu wenig, weil im Endeffekt der Behörde, eine ausführende Firma, schaut sich keine Veröffentlichung uns an. Deswegen war es notwendig, hier einen Schritt zu gehen, dieses Know-how in also normativ zusammenzufassen. Also wir haben in Österreich auch zwei Ö-Normen mitgestaltet mit entsprechenden anderen Fachexperten, wo ganz genau die Vorgaben stehen, wie solche Begrünungen auch in der technischen Ausführung zu geschehen haben. Und was ganz wichtig ist, wir brauchen natürlich neben der Norm auch noch eine Handlungsanleitung. Wie mache ich das dann, was von der Norm vorgeschrieben wird? Und auch diese Handlungsanleitungen haben wir geschrieben und zur Verfügung gestellt.
Werden wir mit dem Podcast dann auch verknüpfen?
Ja, ja, gerne. Und zwar sowohl für Begrünungen in den Hochlagen als auch Begrünungen im Landschaftsbau.
So, jetzt wechseln wir zum Landschaftsbau. Welche Bereiche sprichst du, wenn du über Landschaftsbau sprichst, an? Was meinst du konkret?
Ich habe vorher schon gesagt, unser Ansatz im Landschaftsbau ist nicht so sehr Erosionsschutz, Stabilisierung, sondern hier eher halt Förderung der Biodiversität und also bauliche technische Eingriffe, egal ob die im Straßenbau sind, im urbanen Umfeld, aber auch im landwirtschaftlichen Umfeld, überall dort, also wo es dann wieder zu Rekultivierungen kommt, hier unsere Prinzipien umzusetzen, mit dem Ziel, hier Flächen zu schaffen. Also hier geht es nicht, sage ich dazu, gleich ums Wirtschaftsgrünland, hier geht es um Extensivgrünland und hier Flächen zu schaffen, die in entsprechenden ökologischen Wert haben. Und das ist für uns eine ganz wichtige Zielsetzung. Und diesen ökologischen Wert schaffe ich nur, wenn ich neben der richtigen Technik und den richtigen Materialien das Ganze auch mit der richtigen Pflege verknüpfe, weil Extensivgrünland immer Pflege braucht. Und für die nachhaltige, langfristige Entwicklung von solchen Flächen ist dann auch das Pflegemanagement ganz wesentlich.
Welche Bereiche sprichst du konkret an? Reden wir nur über landwirtschaftliche Betriebe oder du hast ja vorher gesagt, öffentliche Hand. Wo siehst du Potenzial, um Biodiversität in das Land hinauszubringen oder abzusichern?
Ja, also allein wenn wir uns die Agrarstatistik anschauen, da ist die Rede von 200.000 Hektar nicht bewirtschafteten Grünlandflächen. Ja? Also Grünlandflächen, die im Prinzip potenziell ökologisch in Wert gesetzt werden können. Ein Ansatz. Der andere Ansatz: Tausende Hektar jedes Jahr im Landschaftsbau, Trassenbau, Leitungsbau, infrastrukturelle Maßnahmen. Und diese Flächen stehen zur Wiederbegrünung an. Und hier muss man einfach umdenken und sagen, es geht nicht darum, dass die grün sind, sondern es geht darum, dass sie ökologisch in Wert gesetzt werden. Und da haben wir, wie gesagt, also das ganze urbane, städtische Grün, das kommunale Grün, der Landschaftsbau, allein wenn ich diese Bereiche zusammenzähle, ja, das sind das Potenziale, die hunderttausende Hektar sind. Und da können wir uns wieder viel von dem zurückholen, was in den letzten 60 Jahren verloren gegangen ist.
Betrifft beispielsweise auch den Straßenbau, oder?
Betrifft beispielsweise auch den Straßenbau. Also wir haben im Straßenbau natürlich auch gewisse funktionale Vorgaben, was Begrünung betrifft. Aber wenn ich das richtig umsetze, sprich auch Standorte schaffe, die entsprechend nährstoffarm sind, die also wirklich eine gute Grundlage haben für solche nachhaltige Vegetation, dann habe ich mehrere Fliegen, die ich auch mit einer Klappe schlagen kann. Ich habe eigentlich in der technischen Ausführung keine größeren Probleme als vorher, habe aber dann Flächen, die pflegeleicht sind, die weniger gepflegt werden müssen als klassische Böschungsflächen. Aber ich muss eben die Pflegekonzepte anpassen.
Das heißt, weniger gepflegt werden dürfen eigentlich,
ja,
oder?
Eigentlich weniger gepflegt werden dürfen, weil oft wird das missverstanden. Man probiert es gut machen, pflegt sie so, wie man es früher landschaftsbaulich gewohnt war, indem man sie dreimal im Jahr beispielsweise mulcht. Und damit zerstört man natürlich diesen besonderen Wert dieser Flächen innerhalb kürzester Zeit wieder.
Jetzt kommen wir ein bisschen zur Landwirtschaft zum Schluss unseres ersten Beitrages hier vor Ort. Wo siehst du das Potenzial in der Landwirtschaft? Wie nehmen wir die Bäuerinnen und Bauern gut mit auf den Weg? Wo können wir Biodiversität ohne großen Verlust in der Wirtschaftlichkeit, in der Lebensmittelproduktion umsetzen in Österreich?
Ja, ich sehe da mehrere Anknüpfungspunkte. Das erste ist, wenn wir uns dorthin bewegen, diese abgestufte Grünlandbewirtschaftung noch stärker umzusetzen, dann werden einfach mehr Flächen entstehen, die dieses Potenzial haben. Und wir haben beispielsweise auch Methoden entwickelt, wie man solche Flächen zusätzlich noch sehr stark in Wert setzen kann, indem man beispielsweise mittels Nachsaattechniken, unterschiedliche Techniken, die wir da entwickelt haben, auch diese Fläche biodiverser machen, indem wir bis zu 20, 25 zusätzliche Kräuterarten in diese Flächen einsehen können, die bei richtiger Pflege auch drin bleiben.
Ja? Mehrjährig, und man muss auch dazu sagen, es gibt in ÖPUL-Maßnahmen dazu, wo auch Förderungen zur Verfügung stehen, die zumindest die Mehrkosten abdecken.
Richtig. Wir haben also im UBB Biodiversitätsflächen mit regionalen Saatgutmischungen als eine Maßnahme umgesetzt im ÖPUL 2023. Wir würden uns mehr, sage ich mal, Erfolg dieser Maßnahme wünschen, aber das ist eine Maßnahme, die wirklich, also das Ziel hat hier sehr biodiverse Flächen wieder in die Kulturlandschaft reinzubringen. Wir haben diese Maßnahmemöglichkeit im Grünland genauso wie in Ackerbaugebieten. Ackerbau wird sie besser, sage ich mal, angenommen. Aber ich sehe diese Maßnahmen als zukunftsweisend. Also ich bin überzeugt davon, dass ab dem nächsten ÖPUL diese Maßnahmen deutlich besser gefördert werden und diese hohe ökologische Wertigkeit, die sie haben, dann auch entsprechend sich durch die Förderungen dann manifestieren wird.
Wir reden über Blühstreifen. Was kannst du zu abgestufter Grünlandnutzung sagen?
Ja, bei der abgestuften Grünlandnutzung ist es so, dass im Prinzip jeder Betrieb ein Muster an Flächen hat, die unterschiedliche Bewirtschaftungsintensität ermöglichen, beziehungsweise eine zu hohe Bewirtschaftungsintensität gar nicht sinnvoll machen. Und die wirklich, also ganz bewusst aus dieser intensiven Produktion herauszunehmen und dort, wo es sinnvoll ist, auch wieder biodiverser zu machen, das ist zum Beispiel ein wichtiger Ansatzpunkt, wo wir eben extensiv Grünland ganz stark fördern können.
Wie wichtig ist auch, sind regionale Biodiversitätsprojekte, sozusagen nicht nur auf Einzelflächenebene zu schauen, auf Betriebsebene, sondern Regionen zu vernetzen, um gewisse Arten zu fördern, die vor dem Aussterben bedroht sind?
Das ist ein ganz wichtiger Ansatz, den ich eben gerade über diese abgestufte Grünlandbewirtschaftung auch erfüllt sehe. Es geht nicht darum, einzelne Flächen zu schaffen, die für sich dann isoliert dastehen, sondern es geht darum, in unserer Kulturlandschaft wieder ein Netz zu bilden und eine Vernetzung zu erreichen von solchen Flächen. Das können Flächen sein, die eh schon unter Naturschutz oder unter besonderen Förderungsmaßnahmen stehen, die vernetzt mit neuen Flächen, die eine entsprechende Wertigkeit haben. Und so schaffen wir es dann wieder, sage ich mal, über diese Trittbiotope oder Trittsteinbiotope und über die Vernetzung wieder eine auch, sage ich mal, was die Biodiversität betrifft, resiliente Kulturlandschaft zu schaffen. Und Biodiversität ist im Endeffekt etwas, was für uns Menschen, für unser Überleben hier, für unsere Lebensqualität eine wesentliche Zielsetzung ist.
Was braucht eure Forschung besonders?
Was unsere Forschung besonders braucht, ist eigentlich mehr gesellschaftliches Bewusstsein, ja. Weil in dem Moment, wo man mit solchen Mischungen, wie man es hier sieht, artenreichen Mischungen, in die Kulturlandschaft geht, können die nur überleben, wenn sie abblühen dürfen, wenn sie, sage ich mal, eine Zeit lang in einem Zustand verharren dürfen, wo sie nicht schön sind, ja, und wo sie nicht sauber sind. Und dieses Wiederaushalten von, sage ich mal, solchen Flächen, die halt eine Zeit lang brauchen, um reife Samen auszubilden. Das ist wichtig. Das Bewusstsein zu schaffen, auch in der Gesellschaft, dass diese Flächen wieder so sein dürfen und dass das ein wesentlicher Beitrag ist, den man leisten kann, das wird auch eine ganz wichtige Aufgabe sein.
Schön schlampert sozusagen.
Ja, schön schlampert. Oder wie man so schön sagt, auch der Mut zur Unordnung. Den Mulcher im Stall lassen oder in der Scheune lassen. Man spart sich viel Diesel und tut der Natur und tut all diesen Organismen, die in diesen extensiven Pflanzengesellschaften leben, damit wirklich einen großen Gefallen. Also man tut Gutes, wenn man nichts tut.
Wir tun aber noch weiter und sehen uns dann später in der großen Runde noch einmal. Danke, Bernhard.
Ja, vielen Dank auch.
Mein nächster Gast ist Diplom-Ingenieur Christian Dammecker. Christian leitet die Sparte Neues Grün bei der Kärntner Saatbau. Er ist Pionier in der Entwicklung und Produktion regionaler Wildpflanzenmischungen für nachhaltige Begrünungen mit Fokus auf Hochlagen, aber auch für tiefer gelegene Kulturlandschaften. Lieber Christian, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Hallo, danke für die Einladung.
Christian, die Kärntner Saatbau hat das Thema regionales Saatgut in Österreich entscheidend mitentwickelt und du bist dann nach deinem Diensteintritt diesem Weg gefolgt. Was waren die Auslöser, sich auf Wildpflanzen zu konzentrieren?
Ja, da muss man das ein bisschen nach hinten betrachten. Also Mitte der 1990er Jahre ist die Problematik aufgetreten in den Hochlagen mit den Begrünungen. Ja. Es sind Begrünungen eben gemacht worden mit Saatgut, das eben für Tieflagen gezüchtet worden ist, mit landwirtschaftlichen Saatgutmischungen. Und damit hat man eben nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Ja, die Flächen sind zwar bewachsen, ja, aber mussten immer nachgesät werden und mussten auch immer gedüngt werden. Das heißt, der gesamte Aufwand für die Erhaltung und für die Pflege dieser Flächen war sehr hoch. Und in diesem Zuge hat es dann in Kärnten eben erste Versuchsarbeiten gegeben, wie man eben diese Problematik lösen kann. Und da war eben dann das Naheliegende, ja, man muss Saatgut verwenden, das in diesen Hochlagen heimisch ist, ja, um es wieder auf die Flächen auszubringen. Und damit ist quasi ein Erfolg garantiert, ja. Die Problematik war nur die, das Saatgut gab es nicht zu diesem Zeitpunkt. Und da ist dann eben die Kärntner Saatbau ins Spiel gekommen, eben gemeinsam mit Raumberg-Gumpenstein, wo eben hier dann die ersten Grundlagen erarbeitet wurden, um ein solches Saatgut eben zu vermehren. Ja.
Wie waren dann die ersten Schritte? Also man hat dann einmal Saatgut gewinnen müssen von Hochlagen, oder?
Genau, das erste Ausgangsmaterial wurde händisch in den Hochlagen gesammelt, wurde dann hier in Raumberg-Gumpenstein geprüft auf die Eignung eben für die Vermehrbarkeit. Da sind eben sehr Versuchsreihen angestellt worden und dann hat man sich zu Beginn einmal auf einige Arten konzentriert, wo man gesagt hat, okay, das ist einmal im ersten Schritt eben vermehrbar. Und wir als Kärntner Saatbau sind dann eben hier als Partner eben eingetreten und haben dann begonnen, mit unseren Partnerlandwirten, ja, diese Arten zu vermehren. Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Also ihr bekommt sozusagen eine kleine Menge an wertvollem Basissaatgut und mit dem geht es hier dann auf die landwirtschaftlichen Betriebe, oder?
Genau, richtig. Ja, wir bekommen eben eine Menge an Basissaatgut. Das geben wir dann unseren Partnerlandwirten weiter und versuchen dann eben gemeinsam eben entsprechend das Saatgut zu produzieren. Parallel dazu sind natürlich auch Entwicklungen gelaufen, um entsprechende Saatgutmischungen zu konzipieren, ja, damit man das Saatgut dann auch für die verschiedenen Einsatzbereiche dann auch richtig eben anwenden kann. Das ist quasi parallel zum Beginn der Produktion der Einzelarten ist eben auch mit der Entwicklung der Saatgutmischungen begonnen worden, um eben dann den Bergbahnen da eine Lösung präsentieren zu können, damit sie ihre Pistenflächen eben wieder standortgerecht eben begrünen können.
Das war sozusagen, der Einstieg war eher im hochalpinen Bereich. Und wie ist das dann im Tal, in den Talregionen? Ihr macht ja auch wertvolle Mischungen für die Talregionen. Wie war da dann der Einstieg?
Genau, ja, der Beginn war im alpinen Bereich und es hat sich dann über die Jahre eben weiterentwickelt, dass man halt dann begonnen hat, Wildblumen auch zu produzieren, ja, zuerst im kleinen Rahmen, auch eben für eben extensivere Saatgutmischungen, ja, und so richtig begonnen hat man dann im Jahr 2005/2006, wo man dann begonnen hat, das Ganze wirklich auch auf größere Füße zu stellen. Damals eben auch wiederum eben gemeinsam mit Raumberg-Gumpenstein und auch unterstützt damals von der oberösterreichischen Landesregierung, ja, wo man eben das Projekt Naturwissen-Saatgut geschaffen hat, um eben da eine Initialzündung zu geben, um hier eben das Saatgut zu produzieren und auch natürlich die entsprechenden Mischungen zusammenstellen und auch die Märkte dafür zu schaffen.
Mit wie vielen Bäuerinnen und Bauern arbeitet ihr jetzt in diesem Segment zusammen?
Wir haben da in diesem Segment circa einen Vermehrerstand von circa 12 Betrieben. Ja.
Und diese 12 Betriebe produzieren wie viele unterschiedliche Arten?
Das differiert, das geht bis zu an die 200 Arten.
Das heißt, jede Art hat ja seine speziellen Herausforderungen. Das bedeutet auch Schulungen, Begleitung und voneinander lernen, oder?
Genau, das ist richtig. Ja, und ich muss auch sagen, wie gesagt, da sind wir auch sehr dankbar, auch gegenüber unseren Produzenten, weil das sind wirklich sehr innovative Landwirte, ja, die sich auch mit der Produktionstechnik, mit der Pflege sehr intensiv beschäftigen. Und ich sage, es ist ein Zusammenspiel, ja, eben aus der Kärntner Saatbau, den Landwirten, Raumberg-Gumpenstein, um hier eben einfach auch Erfolg zu haben. Das heißt, Wissenschaft, Forschung und Praxis arbeiten hier sehr eng zusammen und das, glaube ich, zeichnet uns aus.
Warum setzt die Kärntner Saatbau auf das Gumpensteiner Herkunftszertifikat?
Ja, für uns als Kärntner Saatbau ist es einfach wichtig, die Regionalität dem Konsumenten quasi zu garantieren. Ja, man muss wissen, es gibt ja Wildpflanzenproduktionen derlei vieler in Europa, ja, und Arten, die wir eben auch produzieren mit österreichischer Herkunft, kann man auch aus dem Ausland kaufen beispielsweise, ja. Das heißt, wir haben dann aber eine ganz andere Herkunft, eine ganz andere Genetik und da ist es eben wichtig, diese auch entsprechend nachzuweisen und da ist eben das Gumpensteiner Herkunftszertifikat ein sehr gutes Werkzeug, um diese Regionalität nachzuweisen, weil hier der gesamte Prozess von Beginn an, von der Erstsammlung der Wildpflanze am Standort, am Sammelstandort bis in das fertige Produkt komplett nachvollziehbar ist und auch überprüfbar ist und eben von einer unabhängigen Kontrollstelle jedes Jahr erneut geprüft und zertifiziert wird. Also wir können dem Kunden die Regionalität garantieren. Wenn der Kunde es wünscht, kann er anhand der Chargennummern, können wir genau rückverfolgen, welche Herkunft, auf welchem Betrieb wurde es vermehrt, wo kommt das Saatgut her.
Was hat die Wildbiene davon, wenn wir regionales Saatgut verwenden?
Bei den Wildbienen bzw. bei den Insekten im Allgemeinen ist es ja so, dass es sehr viele Spezialisten gibt. Ja, das heißt, die Insekten und die Pflanzen sind aufeinander abgestimmt. Ja, und da gibt es eben dann sehr eben wichtige, also ohne die Pflanzen gibt es nicht die Insekten. Das ist auch bei den Schmetterlingen so. Die benötigen bestimmte Pflanzen und das kann man eben nur heimische Wildpflanzen mit heimischen Insekten, das harmoniert
sozusagen. Und macht Sinn. Mit welchen Pflanzenarten und Kombinationen beschäftigt ihr euch jetzt aktuell? Wo geht die Reise hin?
Ja, die Entwicklung geht natürlich immer weiter. Ja, wir haben jetzt dann ja, wie schon erwähnt, ein sehr großes Artenspektrum, ja, sind aber natürlich immer weiter in der Entwicklung von neuen Arten. Jetzt ist es so, der Fokus liegt jetzt auch im Alpinbereich wiederum, wo wir begonnen haben. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und der langjährigen Erfahrung unserer Produzenten können wir jetzt auch alpine Arten, alpine Kräuter, Wildblumen zu produzieren beginnen, was zu Anfang natürlich nicht möglich war. Und da möchten wir schon auch das Artenspektrum ausweiten und natürlich auch für die regionalen Arten, für die Tieflagen. Also es geht stetig voran.
Vielen Dank für dein erstes Statement. Wir werden uns in der großen Runde später noch einmal hören.
Danke.
Mein nächster Gast ist Dr. Christian Ullig. Dr. Christian Ullig ist Agrarökologe mit langjähriger Erfahrung in Norwegen. Er ist Experte für arktische, alpine Ökosysteme und er kennt sich aus in der Vegetationstechnik und kann uns sicherlich eine europäische Perspektive im Zusammenhang mit der ökologischen Restaurierung geben. Lieber Christian, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Christian, vielleicht als Einstieg, wie schätzt du die Bedeutung der Biodiversität in Europa ein? Wie ist die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten gelaufen und wie sehr beschäftigt dich das?
Ja, also die Biodiversität ist ja jetzt ein sehr vielfach benutzter Begriff und da will ich gleich ganz am Anfang darauf hinweisen, dass es ja nicht auf die Anzahl der Arten ankommt, wenn man jetzt an die Wiederbegrünung denkt, Restaurierung und Ökosystem, sondern die Anzahl der richtigen Arten. Mhm. Oft wird eben eine sehr hohe Biodiversität als positiv beurteilt, aber es sind natürlich auch viele von der Fremdvegetation dabei oder fremde Arten, die eingewandert sind, die man ja gar nicht haben möchte. Das heißt, mit einem Biodiversitätsbegriff bei der Artenvielfalt muss man eigentlich auf die Zielarten fokussieren, die man in einem Ökosystem, Wunschökosystem dann eben haben möchte.
Jetzt haben wir in Europa relativ unterschiedliche Ökosystembereiche. Wie wichtig ist auch die Vernetzung zwischen den Ökosystemen?
Ja, also die ist ja ganz wichtig. Also es ist ja nicht so, dass man nur im Prinzip ein Ökosystem im Prinzip die Artenvielfalt hat, sondern die Arten sind ja auch in Bewegung. Wenn man jetzt an Zugvögel denkt oder auch also an Stofflüsse, zum Beispiel an pollinierenden Insekten. Das heißt, es ist ja ein räumliches Zusammenwirken der Ökosysteme in Europa, die sehr wichtig ist.
Und es muss auch eine Aufgabe von uns sein, diese Ökosysteme möglichst gut zu vernetzen, oder um auch einen gewissen Austausch zu erzielen.
Ja, also diese Ökosysteme haben ja einen großen Nutzen auch für die Menschheit. Darum sind wir daran interessiert. Ja, man spricht von einem Ökosystem-Service. Das heißt Dienstleistungen des Ökosystems für uns. Also wie zum Beispiel pollinierende Insekten. In Europa rechnet man zum Beispiel, dass der Nutzen der Menschen durch pollinierende Insekten in der Agrarlandschaft 5 Milliarden Euro pro Jahr beträgt. Das ist ja eine ganz erhebliche Menge. Und es kommen noch andere Leistungen dazu, wie zum Beispiel Wasser- und Luftreinigung und so weiter und so fort. Und da tragen eben die Artenvielfalten sehr stark dazu bei, dass wir diese Dienstleistungen der Natur auch bekommen.
Wie ist die Entwicklung in Europa? Du hast ja einen sehr guten Überblick in den letzten Jahrzehnten diesbezüglich gewesen. Und wenn man das auch weltweit einordnet, wie schaut's da aus?
Ja, also weltweit werden pro Jahr ungefähr 58.000 Arten verschwinden. Das ist eine enorme Zahl. Ja, und man rechnet heute damit, dass 75% der gesamten terrestrischen Ökosysteme degradiert sind und dass 40% der gesamten Arten gefährdet sind. Die Degradation soll in den nächsten 25 Jahren bis auf 90% ansteigen. Und wir haben ja jetzt schon mit einigen der Folgen zu kämpfen.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, dass wir jetzt starkes Insektensterben haben und das im Prinzip den ganzen Kulturpflanzenanbau bedroht, weil 80% der Kulturpflanzen von Insektenpollinierung abhängig ist. Und als Schreckensbeispiel haben wir ja dann zum Beispiel in Amerika, wo große Lastwagen mit Bienenstöcken rumfahren, um die landwirtschaftlichen Flächen zu bestäuben, oder auch der Obstanbau in China, wo die Obstbäume aufgrund von Einsatz von Pestiziden per Hand polliniert werden müssen.
Das ist natürlich mit riesigen Aufwand und Kosten verbunden und natürlich nicht der nachhaltige Weg. Wie schaut es in Europa diesbezüglich aus?
Ja, in Europa sind ja starke Bemühungen. Man hat ja auch jetzt im letzten Jahr eine europäische Versuch oder Richtlinie gestartet jetzt zur Steigerung der Biodiversität. Und in dieser Hinsicht ist natürlich jetzt auch hier Biodiversität in Grünflächen und Renaturierung von Grünflächen hier in Österreich eine sehr gute Vorgabe, weil sie schon seit 35 Jahren daran arbeiten und auch sehr erfolgreich.
Jetzt kommen wir ein bisschen auf Norwegen und Österreich. Du bist ja, kennst Österreich sehr gut, weil du öfter bei uns auch zu Gast warst, wissenschaftlich, und auch die norwegische Situation. Wie sehr ist Norwegen und Österreich überhaupt vergleichbar?
Ja, also wir haben auch in beiden Ländern immer noch eine sehr große Degradierung der Ökosysteme durch Ausbau. Zum Beispiel in Österreich ist die Flächenversiegelung die höchste in ganz Europa. In Norwegen haben wir im Moment einen extrem großen Ausbau durch zum Beispiel Kraft, also Windkraft, Wasserkraft, und aber auch durch Bauten von Ferienhütten und Skigebieten Ausbau. Und man muss dabei bedenken, dass in Norwegen 2/3 über der Waldgrenze liegt, über der Baumgrenze, wo natürlich jeder Eingriff noch schwieriger wieder zu beheben ist.
Warum ist das so?
Ja, also die Lebensbedingungen werden marginaler, sowohl vom Boden, vom Nährstoffzyklus, Wachstumsbedingungen der Pflanzen. Das heißt, desto höher man kommt, desto marginaler werden die Wachstumsbedingungen.
Und desto besser müssen die Arten dann auch auf die Bedingungen abgestimmt sein.
Genau, und also die Pflanzen sind ja auf dem niedrigsten trophischen Niveau und damit Ausgangspunkt für die ganze Stabilität des Ökosystems. Man rechnet damit, dass pro Pflanze 15 bis 30 Insektenarten abhängen und dann aber auch also jede Menge noch von Pilzen und Bakterien also dazugehören. Das heißt, wenn man jetzt so ein degradiertes Ökosystem wieder rehabilitieren will, restaurieren will, dann muss man bei der Vegetation anfassen. Und bei der Wiederbegrünung oberhalb der Baumgrenze ist es ganz entscheidend, dass die Arten auch überwintern. und dass sie dann auch die Möglichkeit haben, sich zu reproduzieren, entweder vegetativ oder dann auch generativ. Und wenn man das falsche Pflanzenmaterial einsetzt, dann muss man im Prinzip wieder auf die Flächen hoch in den nächsten Jahren und wieder Maßnahmen ergreifen, damit man eine Pflanzendecke dann erreicht.
Wenn du jetzt Norwegen mit Österreich vergleichst, dann könnte ich mir vorstellen, dass unser Alpengebiet in gewissen Bereichen Ähnlichkeit aufweist zu euren Klimabedingungen und Umweltbedingungen.
Ja, es ist eine sehr große, also wie gesagt, es ist eine arktisch-alpine Gesellschaft mit sehr vielen gemeinsamen Arten, was generell Österreich und Norwegen unterscheidet ist, dass je weiter man nach Norden kommt, dass die Vegetationsgesellschaften artenärmer werden. Oftmals hat man hier grasdominierte Ökosysteme, die ja auch als Alpen genutzt werden, sind Weiden. In Nordnorwegen haben wir oft Zwergstrauch-dominierte Tundren, die viel schwieriger wieder zu begrünen sind, weil es keine direkte Methode gibt, Zwergsträucher wieder anzusiedeln. Und da geht man indirekt über Gräser, graminoid-dominierte Pflanzenmischung. Und die nicht unbedingt den Standorten gerecht werden, aber nur um den Boden zu schließen und eine Sukzession zu initiieren. Da muss man gleichzeitig eben auch im Hinterkopf haben, dass eine Sukzession von Zwergsträuchern mindestens 40 Jahre dauert. Das heißt, es ist eine sehr langwierige Situation. Und hier in Österreich geschieht das oft viel schneller, weil auch die Böden teilweise natürlich kalkreich und nährstoffreicher sind. Also, und Österreich ist in den letzten 35 Jahren viel weiter gekommen von den Samenmischungen zur Wiederbegrünung als Norwegen.
Jetzt spannst du schon den Bogen zu uns jetzt hierher. Also vor etwa 35 Jahren haben wir unsere Aktivitäten im Restaurierungsbereich begonnen und auch in den Pflanzenmischungen, Zusammenstellungen. Wie beurteilst du von außen her diese Aktivitäten, die hier geleistet oder diese Erfolge, die auch erzielt worden sind?
Ja, ich denke mal, also gerade jetzt in Perspektive der Biodiversität in der europäischen kann das gar nicht unterbewertet werden, ja, oder gar nicht überbewertet werden, denn man war ja da schon wegweisend zu diesem Prozess, der jetzt also stattfindet, ja. Und dass man jetzt das Werkzeug hat, nach den 35 Jahren wirklich Flächen wieder begrünen zu können und damit die Biodiversität zu erhöhen, ist fantastisch und ist wirklich wegweisend. Also jetzt nicht nur europaweit, sondern auch tatsächlich weltweit.
Lieber Christian, danke für deinen Beitrag. Wir sehen uns später noch einmal, wo wir in der Abschlussrunde noch einmal eine Perspektive in die Zukunft werfen werden.
Ich bedanke mich auch sehr. Dankeschön.
Wir sind jetzt gemeinsam zurück im Seminarraum und möchten insbesondere einen Blick in die Zukunft werfen. Und ich darf mit dem Bernhard Krautzer beginnen. Bernhard, du hast zuvor im Zusammenhang mit Begrünungsfragen die Bedeutung der richtigen Technik und auch des Saatgutes und der Mischungen herausgearbeitet. In welche Richtung wird es deiner Meinung nach in Zukunft gehen, wenn ich daran denke, dass wir die Herausforderung Renaturierungsverordnung haben, dass wir Klimawandel haben und dergleichen mehr?
Ja, also ich glaube, dass die Vegetationstechnik als sagen wir mal, wissenschaftliche Disziplin dahinter hier in den letzten Jahrzehnten eigentlich sehr gut entwickelt hat. Wir haben sehr viele Anwendungen entwickelt, die auch gut funktionieren. Ganz wichtig, aber immer nur im Zusammenhang eben mit den Materialien, wie wir ja auch schon gehört haben, dass es hier also wirklich Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, die wir vorher nicht hatten. Und auf diese Möglichkeit aufbauend kann ich auf ein sehr positives Beispiel verweisen, das zeigt, was möglich sein wird, auch in Zukunft. Wir haben scheinbar gesagt, diese Hochlagenbegrünung ist eine Art Königsdisziplin der Renaturierung.
Warum?
Und weil die Standortverhältnisse dort so extrem sind. Wir haben also tiefe Jahresdurchschnittstemperaturen, hohe Niederschläge, schlechte Bodenverhältnisse, wenig Nährstoffverfügbarkeit. Also alles Bedingungen, die sehr extrem sind. Und trotzdem ist es uns gelungen, hier Konzepte zu entwickeln, die, ja, man kann sagen, so nach dem Motto rasch, nachhaltig und pflegearm bestens funktionieren. Und solche Konzepte haben sich auch in der Praxis so etabliert, man kann von einem neuen Stand der Technik sprechen, weil es so gut funktioniert und so wenig Folgekosten macht. Und genau das ist der Ansatz, mit dem wollen wir uns auch in anderen Bereichen weiterentwickeln. Auf der einen Seite in dem Bereich, wo es um technische Eingriffe in der Landschaft geht und um Rekultivierung dieser Flächen. Aber wir haben sicher auch im landwirtschaftlichen Bereich hier einige Möglichkeiten, wo wir noch viel weiterentwickeln können, aber jetzt schon sehr gute Ansätze haben. Beispielsweise arbeiten wir in Projekten daran, wie ich im Bereich von Obstbau und Weinkulturen diese ökologisch aufwerten kann. Und das sind dann immer Verfahren, wo es eben wieder um entsprechende Etablierungstechniken in Kombination mit einer passenden, standardgerechten Vegetation geht. Und diese Grundlagen haben wir in den letzten Jahren geschaffen. Und ich denke mir, in Zukunft wird es darum gehen, hier einfach unterschiedliche weitere Anwendungsmöglichkeiten zu entwickeln und vor allem aber auch, das ist wichtig, Bewusstsein zu schaffen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und in der Umsetzung der Möglichkeiten sind wir ja von anderen auch abhängig. Das fängt bei Planungsbüros an, das geht über die Behörden bis hin zu ausführenden Firmen. Und in dieser ganzen Komplexität muss man unser Wissen auch transferieren, weitergeben, damit das dann in der Praxis so großflächig Einzug hält, dass wir damit wirklich unsere Ziele erreichen.
Ja, man kann wertvolle Pflanzenbestände durch zu häufiges Mähen beispielsweise an Straßenrändern ja zerstören.
Das sind diese Probleme, mit denen wir in der Praxis ständig konfrontiert sind, dass dieses Grundverständnis dafür fehlt, was es heißt, gewisse, sage ich mal, Vegetationstypen, die ja jetzt im Endeffekt als Extensivgrünland sind, auch durch die richtige Pflege zu erhalten, weil die Kombination Technik, Begrünungsmaterialien und das Schaffen einer entsprechend hochwertigen Begrünung ist ja nur ein Teil des Erfolgs. Diese langfristig, nachhaltig zu erhalten, dazu braucht es die richtigen Pflegekonzepte. Mhm. Und das ist auch etwas, was also wesentlich für den Erfolg ist.
Ja. Es braucht nicht nur die Pflegekonzepte, sondern auch gute Saatgutmischungen. Und die Kärntner Saatbau hat hier sehr viele, ein breites Spektrum an Mischungen erarbeitet, auch gemeinsam im Austausch mit der Forschung. Wo stehen wir hier gerade jetzt und wie glaubst du, geht es in Zukunft hin? In welche Richtungen wird sich entwickeln?
Ja, wie gesagt, wo stehen wir? Ich glaube, wir haben in den letzten 25 Jahren da sehr viel Arbeit geleistet, gemeinsam gute Arbeit geleistet und haben jetzt schon ein sehr vielfältiges Sortiment geschaffen, ja, also von den Höhenlagen gestaffelt. Also wenn wir jetzt ganz oben, wir haben es gerade jetzt gehört, die Alpinsaatgutmischungen, unsere Parademischungen in dem Bereich, wo wir auch begonnen haben, ja, unsere Erfahrungen zu sammeln, haben wir jetzt eben auch Mischungen, die sich jetzt mittlerweile, kann man sagen, über Jahrzehnte bewährt haben, die wirklich sehr gut funktionieren, ja. Aber auch hier gibt es Anpassungsbedarf oder Weiterentwicklungspotenzial. Das geht in die Richtung, dass wir jetzt auch quasi von der Produktionstechnik her sehr viel gelernt haben und sehr weiterentwickelt haben, gemeinsam mit unseren Saatgutproduzenten, ja, dass wir hier jetzt dann auch anstreben, das Artenspektrum im Alpinbereich, gerade in Richtung Kräuter, ja, zu erweitern. Das ist nochmals eine sehr viel schwierigere und herausfordernde Produktion als wie bei Gräsern.
In der Vermehrung vor allem auch, oder?
In der Vermehrung, so ist es, ja. Aber es hat gezeigt und die letzten Jahre zeigen, es ist der Bedarf da, es ist die Nachfrage da, ja. Das heißt, diese bunte Bergwiesen, Almwiesen, ja, das ist etwas, was unser Ziel ist, dass wir auch in höheren Lagen eben solche Mischungen auch anbieten können, als Kräutermischungen, ja. In etwas tieferen, im Montanbereich haben wir das schon, da gibt es schon so eine bunte Bergwiese, ja, eben mit einem hohen Anteil an Wildblumen, ja. Und da geht die Entwicklung stetig weiter und das ist auch eines, wo auch der Fokus die nächsten Jahre auch liegen wird, in der Produktion diesen Bereich auch wieder auszuweiten.
Wie schaut es in den Talregionen aus?
In den Talregionen ist es so, da sind wir vom Sortiment her auch sehr gut aufgestellt. Also wie gesagt, es gibt hier Saatgutmischungen für eben die verschiedensten Einsatzzwecke. Das geht eben von Extensivgrünland eben für die Landwirtschaft, Blatthaferwiesenmischungen, Goldhaferbergwiesen und so weiter, bis hin zu Blumenrasen für den Gartenbereich, ja, also extensiv genutzte Rasenflächen, Bienenweiden, also dieses gesamte Spektrum ist eigentlich schon relativ gut abgedeckt, auch eben diese Biodiversitätsmischungen für die Landwirtschaft, ja. Aber auch hier gibt es natürlich immer noch Erweiterungspotenzial und auch wo man sich entwickeln kann und auch entwickeln wird, ja, auch Richtung Produktionstechnik, auch in Richtung neuer Arten, die man hier dann auch aufnehmen wird, ja. Aber hier geht es dann eher um kleinflächigere Produktionen, ja, also dass man auch etwas schwierigere Arten, die eben zum Beispiel halbgärtnerisch zu kultivieren sind, eben auch beginnt zu vermehren. So geht es also in diese Richtung. Also
sucht ihr auch Betriebe, die in der Vermehrung noch einsteigen könnten?
Wir sind bei der Vermehrung eigentlich so, dass wir eben Spezialisten haben, aber natürlich, ja, es sind immer wieder auch Landwirte willkommen, die sagen, sie möchten da etwas probieren, ja, und sie möchten da etwas machen. Das muss man sich dann eben auch im Detail mit den Betrieben anschauen, weil natürlich die Betriebe, die eben solche Vermehrungen machen, schon sehr spezialisiert sind, ja, und da sich auch sehr bemühen und sich auch immer weiterentwickeln. Ja.
Ich komme zum Christian Ulig. Lieber Christian, du bist ja ein Experte aus Norwegen und bist Agrarökologe. Was möchtest du uns oder auch der Jugend mitgeben, wenn es um das Thema nachhaltiges Vegetationsmanagement, Restaurierung bis hin zur Renaturierung geht? Was hast du gelernt in deiner Arbeit? Du hast einen guten Überblick über Europa in dem Zusammenhang. Was kannst du uns mitgeben?
Wenn man das Erreichte, die Resultate der Forschung der letzten 35 Jahre, auch hier in Gumpenstein eben sich anschaut, kann man schnell den Eindruck erwecken, dass im Prinzip alles fertig ist. Die Methoden funktionieren, das Saatgut ist sehr gut angepasst. Aber man muss sich immer daran erinnern, dass die Ökologie eigentlich eine relativ junge Wissenschaft ist, wo man erst am Anfang steht, Zusammenhänge zu verstehen. Vor allen Dingen jetzt nicht nur von der Autökologie, von der Synökologie. Das heißt, von dem Zusammenwirken von verschiedenen Arten. Und es ist ja jetzt so, dass wir sehr viel von den Samenmischungen auf die Biodiversität der Pflanzen geschaut haben, entwickelt worden sind. Jetzt haben wir aber durch neue Techniken, wie zum Beispiel Environmental DNA Screening, Methoden auch gefunden, um mehr auf die Biodiversität auch von Insekten zu schauen. Und das ist jetzt die Zielrichtung auch noch, also eine wichtige in der Zukunft, dass man jetzt Samenmischung entwickelt, die nicht nur die Biodiversität der Vegetation erhalten oder erhöhen, sondern auch dann eben die Biodiversität der Insekten stärker berücksichtigt. Mhm. Und es gibt auch noch ganz viele verschiedene Ansätze, wo noch sehr viel geleistet werden kann. Jetzt von der Bearbeitung ist angesprochen worden. Und da ist mehr als genug zu tun, auch für die nächste Generation. Also ich möchte betonen, trotz der Resultate, die sehr vielversprechend sind und auch funktionieren, ist noch ein bedeutendes Verbesserungspotenzial möglich.
Wie schätzt du den europäischen Weg insgesamt ein im Vergleich zur globalen Entwicklung oder auch den österreichischen Weg, den norwegischen Weg? Kannst du dazu noch
zum Schluss Europa sagen? Ist ja sozusagen federführend jetzt auch in der Restaurierung. Sie haben es ja jetzt auch 2024, also im Prinzip in Verordnung implementiert. Sie haben sich ganz starke Ziele gesetzt. Man ist, möchte ich betonen, erst am Anfang. Also für wenige Ökosysteme gibt es so gute Methoden zur Restaurierung, Wiederbegrünung von degradierten Flächen, wie jetzt hier von den Grünflächen und auch im alpinen arktischen Bereich. Und denke mal, das macht natürlich Spaß an diesen Problemstellungen dann zu arbeiten. In Österreich ist das sehr gut implementiert. In Norwegen gibt es die Verordnungen, aber es gibt noch nicht das Samenmaterial, um es auch großflächig dann eben auch auszubringen, weil auch die Degradation, also der Ausbau da in Norwegen, die Degradation von Ökosystemen, vor allen Dingen dann eben im arktisch-alpinen Bereich, so hoch ist, dass sie mit der Samenproduktion nicht hinterherkommen.
Vielen Dank. Bernhard, ich komme zum Schluss zu dir noch einmal. Christian Ulig hat es ja gerade angesprochen, die Renaturierungsverordnung ist beschlossene Sache. In Österreich bereitet man gerade die nationale Umsetzung vor. Da sind wir gefordert. Und welchen Beitrag kann dazu, können deine Forschungsergebnisse, eure Forschungsergebnisse dazu leisten oder auch im Zusammenspiel mit Saatbaufirmen, ja, und so weiter, mit der Beratung, um sozusagen aus dem Vegetationsmanagement, aus der Rekultivierung auch die Renaturierung sozusagen gut abzudecken oder als nächsten Schritt mit zu begleiten? Und was bedeutet das auch für die Bäuerinnen und Bauern in Zukunft?
Ja, also die EU-Renaturierungsverordnung wird ja in mehreren Stufen umgesetzt werden. Und vielleicht in den ersten ein, zwei Stufen werden wir noch gar nicht so gefordert sein. Da geht es um die Wiedervernässung von Moorflächen. Das geht um die Renaturierung von Aulandschaften und Flussbegleitstrecken. Das sind dann eher Verfahren, sage ich mal, wo wir auf unsere Methoden nicht vordergründig zurückgreifen müssen. Der weitere Schritt wird aber sein, dass wir in unserer Kulturlandschaft wieder Ökosysteme oder zumindest auch, sage ich mal, Biotoptypen in einem dichten Netz verbreiten, wo wir diese Biodiversität wieder praktisch in bestimmten Landschaften nach bestimmten Vorgaben wieder etablieren. Beispiel: intensive Agrarlandschaften mit einem hohen Anteil von Ackerbau. Was dort fehlt, das sind extensiv Grünlandflächen. Unser Know-how, wie ich das Ganze dann letztendlich umsetzen kann, vom technischen her bis hin zu den richtigen Materialien, Saatgutmischungen, das wird dann große Bedeutung kriegen. Und die Vision ist, dass es dann einfach wieder zu einer Kulturlandschaft kommt, die viel multifunktionaler wird, wo auch wieder sehr viele, sagen wir mal, Biotopflächen geschaffen werden, die miteinander in Verbund gesetzt werden, um so wieder diese Biodiversität von Grund auf aufzubauen. Mhm. Und da werden unsere Techniken, unsere Materialien, glaube ich, von großer Bedeutung sein. Aber für uns wird es natürlich auch neue Herausforderungen geben. Die Herausforderung wird sein, dass wir prinzipiell, sage ich mal, hier diesen Weg mitgestalten. Und die Herausforderung wird sein, dass auch wir neue Techniken und neue Materialien weiter werden entwickeln müssen.
Und was Bäuerinnen und Bauern, das Thema Bauern,
ja, das bedeutet Bauern auf den Weg mitzunehmen. Für die Landwirte bedeutet es natürlich auch, dass sie in ihrem Zugang zur Bewirtschaftung ihrer Flächen, denke ich mir, auch sich weiterentwickeln müssen, dass eben auch diese Bereitstellung dieser Biodiversitätsleistungen und von Biodiversitätsflächen letztendlich eine Leistung sind. Das heißt also, was ich mir wünsche, ist, dass auch hier in der Landwirtschaft das Verständnis entsteht, dass diese Renaturierung von Biodiversitätsflächen mit einer entsprechenden ökologischen Wertigkeit dann eine Leistung sind, die der Landwirt erbringt für die Gesellschaft, eine Leistung, die ihren Wert hat und eine Leistung, die in ihrem Wert auch abgegolten werden muss und nicht als Förderung, sondern wirklich als
Entlohnung. Entlohnung. Wie ein Liter Milch, richtig, ist Biodiversität
genau. Ein Produkt. Das heißt, die Gesellschaft hat hier gewisse Wünsche an eine künftige Entwicklung unserer Kulturlandschaft und der Landwirt ist derjenige, der die Fähigkeit hat, es umzusetzen und es dann in der entsprechenden Wertigkeit zu erhalten. Und das ist eine Leistung. Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, auch in der Gesellschaft dieses Bewusstsein zu etablieren, ja, und auch in den Landwirten dieses Bewusstsein zu schaffen, dass ihre Leistung nicht nur in Produktion von Agrarprodukten liegt und deren Entlohnung, sondern eben, dass durch die Erhaltung und die Förderung dieser Multifunktionalität sie auch eine wesentliche Leistung an die Gesellschaft bieten können, die dann auch entsprechend entlohnt wird.
Das hoffen wir, dass uns das gelingt, gemeinsam. Danke für eure Arbeit in diesem Feld, auch dir persönlich. Danke, dass du das Thema an der HPLFA so mitgestaltet hast in den letzten 30 Jahren. Mit diesem Gedanken kommen wir zum Ende unseres Spezialpodcasts heute zum Thema Landschaft sichern und wiederbeleben, 30 Jahre Vegetationsmanagement in Raumberg-Gumpenstein. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern Dr. Christian Uhlig, Diplom-Ingenieur Christian Damecker und Dr. Bernhard Krautzer für ihre Podcast-Teilnahme und bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und fürs Zusehen. Ich darf abschließend darauf hinweisen, dass viele Themen, die wir heute hier besprochen haben, auch in Einzelpodcast-Beiträgen gut wissenschaftlich abgearbeitet sind und zum Nachhören für Sie vorhanden sind, kostenlos, wissenschaftlich abgesichert, ohne Werbung. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder Zuhörer sind bei Agrarscience Wissen Kompakt, der HBLF-Raum bei Gumpenstein und unseren Link auch teilen. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen und bei euch danke fürs Dabeisein. Raum bei Gumpenstein.